Ja, guten Morgen. Mein Name ist Rainer Maria Fritsch. Ich will Ihnen heute ein bisschen was zu Askidoc und Askidoctor erzählen. Ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich arbeite als eierlegende Wollmilchsau im Unternehmen mit etwa 70 Mitarbeitern, mache da alles von First bis Third Level Support. Falls Sie hinterher noch Fragen haben, ich stehe am Dante-Stand und werde da Latex vertreten. Und die Kollegen, die sagen, ja, du gehst jetzt im Vortrag, du erzählst bestimmt was über Latex. Nein, ich erzähle heute was über Askidoc und Sie werden auch gleich verstehen, warum. Das, was ich hier zeige an Folien und auch, ich habe so eine Beispielprojektdateien für Sie aufgebaut, die gibt es ab heute Mittag etwa auf GitHub. Können Sie sich alles runterholen, müssen da also jetzt hier nichts groß mitschreiben. Ist auch ein bisschen schwierig hier mit dem Beamer, was den Quellcode angeht. Aber ich will versuchen, Ihnen so eine ganz praktische, pragmatische Einführung an Askidoc zu geben. Wen ja schlecht dokumentieren, ist das Motto von der Veranstaltung. Zufällig, ich mache hier kurz einen Werbeblock, Kamera aus, in der jetzigen Linux, im letzten Linux-Magazin ist eine sehr gute Artikelserie über perfekte Dokumentation. Da werden Sie noch weitaus mehr Tools finden, als Askidoc und Askidoctor sind. Sei Ihnen ans Herz gelegt, insbesondere wenn Sie Entwickler sind, scheint das sehr, sehr spannend zu sein. Ich fange mal mit einem kleinen Zitat an. Das Büchlein, ich hatte auch eher etwas jüngeres Publikum erwartet, die vielleicht hier noch studieren. Aber trotzdem ist vielleicht nochmal der Hinweis ganz gut. Die Welt wird aber sicher kein schlechterer Ort, dadurch, dass sie die allgemeine Unzulänglichkeit von fast allem anerkennen und sich damit begnügen, Code zu schreiben, den sie selbst auch in 6 Monaten noch verstehen können. Wer Code geschrieben hat, kennt das. Manchmal guckt man da rein, wie es Schwein und Uhrwerk denkt, das war jetzt von mir. Jetzt auf Dokumentation übertragen, würde ich das gerne ein bisschen erweitern. Das bezieht sich alles auf dieses wunderbare Buch, Weniger schlecht programmieren, was ich wirklich herzlich empfehlen kann, ist schon ein bisschen älter. Und ich habe das ein bisschen umgewandelt von den Kommentaren zur Dokumentation. Dokumentationen sind kein dekoratives Element, das man ganz zum Schluss anbringt, wenn die eigentliche Arbeit getan ist. Bei Menschen von durchschnittlicher, nicht vorhandener Selbstdisziplin und Willenskraft findet dieser letzte Schritt sowieso nicht statt. Und selbst wenn man sich dazu durchringt, hat man die Hälfte der Überlegungen, die einen in dem Prozess beschäftigten, schon wieder vergessen. Und das ist das Schöne an Askidoc und ich hoffe, dass ich Ihnen das hier heute zeigen kann, wie man im laufenden Prozess einfach erstmal auch zum Teil hingeschludert dokumentiert und das Ganze nachher in eine ordentliche Dokumentation gießen kann. Also, was Sie erwartet, ich werde ein bisschen über Dokumentenmanagement reden und natürlich auch, für wen schreiben wir Dokumentationen. Was sind die Anforderungen in unserem Unternehmen, warum wir Askidoc eingeführt haben und wie wir das einsetzen. Ich werde ein bisschen was zu Askidoc und Askidoctor selbst sagen, wie man VS Code bzw. VS Codium einrichtet, ein paar hilfreiche Tools und dann gehen wir in so eine Live-Demo hinein und dann zeige ich so ein paar Sachen, dass Sie so eine Idee kriegen, wie es so schön heißt, einen Geschmack davon bekommen, was man mit Askidoc und Askidoctor anstellen kann. Zum Dokumentenmanagement. Wir ITler müssen uns ja in ein Dokumentensystem eingliedern. Das ist ja nicht nur das, was wir an den Rechnern machen oder was wir entwickeln oder was wir an Servern aufsetzen, wie wir Rechte und Prozesse organisieren, sondern es gibt ja noch auch eine ganze Menge mehr. Und in so einem Unternehmen wie meinem oder wie unserem, kleines bis mittleres Unternehmen, 70 Mitarbeiter, hängen natürlich noch ganz andere Sachen dran. Da hängt die Datenschutzgrundverordnung dran mit dem ganzen Thema Datenschutz. Da hängt der IT-Grundschutz dran vom BSI. Sagt Ihnen das was? Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Für die das vielleicht nicht kennen. Und natürlich IT-Dokumentation als Teil der Geschäftsprozesse. Weil Sie haben heute mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen einen ziemlichen Aufwand zu beschreiben, was tun Sie da eigentlich den ganzen Tag mit der IT und wie kann ich das machen. Ein ganz wichtiger Punkt, Dokumentation als Wissenserhalt und Wissensweitergabe. Ich gucke hier schon in etwas ältere Semester, Sie sehen ja auch, habe ja schon etwas ältere graue Haare. Die Frage ist, wie gibt man sein Wissen weiter? Das gehört mit dazu. Eine aktuelle Schätzung sagen, wir haben 137.000 freie Stellen in der IT. Also wenn ich morgen ausfalle, werden die im Spreewald da unten ein echtes Problem kriegen. Wo kommt der Nachwuchs her? Auch dafür sind Dokumentationen sehr, sehr wichtig und müssen unabhängig sein von einzelnen Personen. Warum sich ASCII-Doc noch so anbietet, ist, weil Dokumentationen ganz unterschiedliche Zielgruppen haben. Einmal für meine eigene Arbeit oder für Ihre eigene Arbeit. Dann haben Sie Kolleginnen und Kollegen, die Sie vielleicht auch extern reinholen und sagen, bitte mach was für uns, Entwicklerinnen und Entwickler im Haus. Und dann will natürlich die Geschäftsführung wissen, was los ist. Der Sicherheitsbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, allen wollen bestimmte Informationen. Und Sie können es nicht vermeiden, dass Sie natürlich auch mit denen arbeiten, über die wir uns manchmal lustig machen, die nämlich am Ende vor dem Bildschirm sitzen und mit den Ergebnissen umgehen sollen, die wir da erzeugt haben. Zu den Anforderungen. Warum ASCII-Doc so geeignet ist. Das, was mir an ASCII-Doc so gut gefallen hat, und ich komme wirklich aus der LaTeX-Welt, Sie können ein Hauptdokument mit vielen Filialdokumenten erzeugen. Das geht mit LaTeX natürlich auch, aber auf einem etwas anderen Weg. Sobald Sie versuchen, ein Filialdokument in LaTeX als Einzeldokument auszugeben, haben Sie richtig zu tun, allein schon mit dem ganzen Laden der Bibliotheken. Und was natürlich auch eine Anforderung ist, ein nicht proprietäres Dateiformat. Also es muss auf jedem System lesbar sein. Windows, Mac, Linux, alle müssen das lesen und arbeiten können. Aber, und das ist immer das Endanwenderinnenproblem, was Sie haben, Word. Sie müssen irgendwann Dinge in Word ausgeben können, weil die Geschäftsführung sagt, das, was du da machst, ist ja ganz schön, das PDF, aber ich brauche es als Word. Ich will es zu Hause weiter bearbeiten. Gib mir das mal als Word und dann guckst du etwas dumm aus der Wäsche. Unabhängig vom Betriebssystem, das habe ich schon gesagt, was bleibt dann übrig? Dann haben Sie einerseits LaTeX mit all seinen großen artigen Fähigkeiten. Man kann wunderbar wissenschaftliche Arbeiten damit machen, man kann wunderbar Bücher damit setzen. Und auch sicherlich super Grafiken. Ich staune mal, was die Leute mit Ticks machen. Aber hat bestimmte Begrenzungen, auf die ich im Laufe dieses Vortrags noch zurückkommen werde. Dann bleibt noch Markdown als universelle Sprache zwischen den Betriebssystemen. Und dann kommt schon ASCII-Doc, was eine Markdown-Sprache ist. Da werde ich aber gleich noch drüber sprechen. Was Weiteres ist mir nicht eingefallen. Vielleicht fällt Ihnen noch was ein, aber das sind meines Erachtens so die drei großen Säulen, wenn man Dokumentation schreiben will. Und jetzt kommt ein Problem, was mit anderen Tools ausgesprochen schwierig ist, wenn das auch von Nicht-Programmierern zu pflegen sein soll. Was ist, wenn Sie in Ihren Dokumenten Sachen drin haben vom Datenschutzbeauftragten, wenn Sie Anleitungen drin haben, wie bestimmte Buchhaltungsaufgaben mit Excel zu lösen sind, und dass jemand sagt, Mensch, das hast du ja schick da, das will ich mal weiterentwickeln, wie dokumentiere ich das denn, wie mache ich das? Was ich sehr interessant finde und vielleicht auch für Sie besonders interessant ist, wenn Sie Entwickler, Entwicklerin sind, ist der Import von Code on the fly und zwar an beliebigen Stellen. Werde ich nachher zeigen. Große Thema Versionskontrolle, die ganzen Office-Pakete kennen keine Versionskontrolle, zumindest nicht die von Microsoft. Das ist natürlich klasse, was ist ganz einfach damit zu machen. Und natürlich, das Ganze muss ständig und aktuell in der Firmencloud als PDF für jeden lesbar sein. Wir haben auch ein firmeninternes Wiki, das man ja auch speisen muss. Und da geht es ja auch darum, dass ich Dinge nicht zweimal und dreimal und viermal schreibe, sondern dass ich möglichst aus der Dokumentation 1:1 in das Wiki übernehmen kann. Also die Anforderungen waren PDF, auch als Einzeldokumente, es muss als Word ausgebbar sein und es muss in das firmeninterne Wiki importiert werden können. Wir benutzen dazu Bookstack. Ist Ihnen Bookstack bekannt? Sagt Ihnen das was? Einige nicken. Wer es nicht kennt, ich habe hinter diesen blauen Dingern ist auch immer ein Link. Gucken Sie sich das an. Das gibt es seit einer ganzen Weile, hat jetzt gerade so einen kleinen Hype. Auch bei YouTube findet man einiges dazu. Ich finde das ziemlich beeindruckend, weil es, die meisten von Ihnen kennen ja Wikipedia und andere MediaWiki, weil es für den normalen Endanwender, also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen sehr gut zu verstehen ist. Das werde ich nachher mal kurz nochmal andeuten. Aber erst einmal zu ASCII-Doc und ASCII-Doctor. ASCII-Doc ist nichts anderes als eine Auszeichnungssprache, ähnlich wie Markdown, hat einen riesigen Funktionsumfang. Ich nutze wahrscheinlich im Moment auch nur 10-15%, ist seit 15 Jahren verfügbar, aber, und das muss man wirklich ein bisschen immer so im Auge behalten, die Standardisierung läuft erst seit 2020 über die Eclipse-Organisation. Und das merken Sie auch. Sie werden manchmal Sachen bei Bookstack und so weiter finden, Lösungen, Sie haben Probleme mit ASCII-Doctor, kommen da nicht weiter, suchen alles, was vor 2020 ist, mit großer Vorsicht zu genießen, kann funktionieren, muss aber nicht. Es ist hilfreich dann noch mal, wenn man über, also ich mache das so, wenn ich über Stack Exchange eine Idee kriege, wie es lösbar ist, dann noch mal genauer in der ASCII-Doc-Dokumentation zu suchen, weil man dann doch schneller zu besseren Lösungen kommt. ASCII-Doctor ist das Werkzeug, also das ist der Textprozessor, den es für die verschiedensten Betriebssysteme gibt. Es gibt ein bisschen Probleme, falls Sie den neuen ARM-Chip von Apple haben, also ein MacBook mit M1, M2-Prozessor. Das werde ich Ihnen nachher noch zeigen, was man da machen kann. Und natürlich brauchen Sie Pandoc oder Pandoc für die Aufbereitung der ASCII-Doc-Dateien. Aber das läuft alles sehr leicht auf der Kommandozeile. Wie man das automatisiert, zeige ich dann auch noch. Ich habe Ihnen auch alle Dokumentationslinks in die Slides getan, sodass Sie wirklich per Knopfdruck sagen, ich will dahin springen, können Sie sich in aller Ruhe informieren. Das will ich jetzt nicht tun. Ausdrücklich hinweisen, ich bin jetzt kein JavaScript-Entwickler, ist auf Antora, jetzt muss ich mal meinen Knopf hier finden, hier von Alexander Schwarz. Von denen gibt es auch zwei sehr gute Videos auf YouTube. Da werden Sie am Ende des Vortrags auch die entsprechenden Links finden. Der dazu dieses Tool Antora, da ist auch der Maintainer von, entwickelt hat oder weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, für die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit JavaScript, Java beschäftigen, ein wirklich sehr hilfreiches Tool. Will ich ausdrücklich darauf hinweisen. Ich arbeite nicht damit, aber ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt und war ziemlich beeindruckt, was man damit machen kann. Dann zu VS Codium und VS Code. Der Unterschied ist, glaube ich, allen klar. VS Code, Microsoft und VS Codium ist ohne die ganze Telemetrie. VS Codium arbeitet genauso gut wie VS Code. Sie haben manchmal ein bisschen Probleme mit Erweiterungen, hat man einen kleinen Umweg, wenn man Erweiterungen installieren will, ist aber genauso gut zu lösen und zu bearbeiten. Das ist eine persönliche Entscheidung, was man da bevorzugt. Zu den empfehlenswerten Plugins. Wenn Sie mit ASCII-Doc arbeiten wollen, nehmen Sie sich auf jeden Fall die ASCII-Doc Plugin. Wenn Sie mal solche Folien machen wollen, wie ich hier, ASCII-Doc Slides, ich finde, man kann da ein bisschen dran verzweifeln, aber gut, das kann man selber probieren, wenn man da noch Vorträge arbeiten will, so wie diesen hier, aber ASCII-Doc selber funktioniert hervorragend, werden Sie auch gleich sehen. Ich benutze noch Better Comments und Bookmarks. Das sind ja die Standardsachen hier, den Spellchecker und die deutschen Pakete dazu. Was ich ausdrücklich empfehlen will, ist PlantUML und die PlantUML-Syntax, weil Sie damit wunderbare, sehr leicht Grafiken aufbauen können, um Geschäftsprozesse oder IT-Prozesse zu visualisieren. Und was für mich relativ neu, erstaunlicherweise, obwohl ich schon lange arbeite damit, ist der Projektmanager. Also das Ding ist ein Traum. Falls Sie das noch nicht kennen, bitte probieren Sie es aus. Sie haben ja alle diese Workspace-Dateien von VS Code oder Codium. Das Ding benutzt das. Sie brauchen immer nur raufklicken auf mein Projekt. Zack, ist alles komplett für Sie geöffnet. Das Ding ist wirklich, wirklich klasse. Der Mann oder die Frau, die das entwickelt haben, haben mehr als eine Tasse Kaffee als Dankeschön verdient. Das ist wirklich ein ausgesprochen hilfreiches Tool, wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig oder immer wieder bearbeiten müssen. To-Do-Tree, ich weiß nicht, wer das kennt, kann ich nur sehr empfehlen. Sie schreiben sich in ihren Quellcode, in ihre ASCII-Doc-Dateien, Aufgaben, Notizen, Warnungen. Hier muss was demnächst verbessert werden. Der listet Ihnen das auf in einem wunderbaren Baum. Wirklich sehr, sehr hilfreich. Kann ich nur ausdrücklich empfehlen, Projektmanager und To-Do-Tree da reinzutun. VS Code und VS Codium stellt ja Tasks, also Aufgaben zur Verfügung, über die sich eine Menge Prozesse automatisieren lassen, was in ASCII-Doc auch sehr hilfreich ist. Ich finde, das ist hier auf, ich gucke mal, ob ich das ein bisschen größer kriege. Das ist hier auf der Darstellung etwas schwer zu sehen. Ich hoffe, es kann man einigermaßen erkennen, dass man hier relativ leicht in einer verständlichen Sprache sich seine Befehle aufbauen kann. Das finden Sie alles nachher auch in den Slides und auch in der Projektdatei, dass man mit einem Knopfdruck Shift, bei mir auf dem Mac ist es Shift Command B, und dann macht er mir automatisch aus ASCII-Doc die PDFs, die ich brauche. Zu den hilfreichen Tools, wenn man Dokumentation schreibt, das springe ich mal kurz in so einen kleinen Exkurs. Ist Ihnen Obsidian bekannt oder die Zettelkastenmethode nach Luhmann? Ja, Sie nicken viele, die es noch nicht kennen. Gucken Sie sich das mal an. Ich habe das vor einer Weile entdeckt. Ich habe mich mal letztens mit jungen Informatikern darüber unterhalten, die kannten das nicht, und habe denen das gezeigt und sagten mir, ach, wenn ich das schon bei meiner Masterarbeit gehabt hätte. Das ist so ein Zettelkastensystem. Sie können jede Notiz, ist alles mit Markdown, alles offen, alles frei. Sie können jede Notiz mit jeder anderen Notiz beliebig vernetzen. Es entstehen da riesige Netzdiagramme. Also das Ding ist wirklich hilfreich, und das benutze ich für schmutzige Kommentarzeile. Fange ich schon an, schmeiß da irgendwelches Zeug rein, damit ich es nicht vergesse. Mach mir einen Link zu irgendwohin. Das Ding kann ich ausdrücklich empfehlen. Einen guten Clipboard-Manager sollte man auch haben, aber das haben Sie sicherlich alle. Ich mache es nur der Vorständlichkeit halber. Und was ich nochmal ausdrücklich empfehlen kann, ist dieses Bookstack. Das ist ein sehr, sehr schönes System, um firmeninternes Wiki zu machen, dass auch die normale Sachbearbeiterin, der normale Sachbearbeiter im Unternehmen damit gut umgehen kann und es auch pflegen kann. Deswegen habe ich hier nochmal so einen kleinen Exkurs dazu. Was ich sehr schön finde, das verstehen die meisten auch sehr schnell, schneller und besser als Wikipedia, ist, dass sie Regale haben, in den Regalen sind Bücher, in den Büchern sind Kapitel und in den Kapiteln sind Seiten. Und damit können Sie eine sehr schön alles, was Sie auch in ASCII-Doc dokumentiert haben, von Code bis Datenschutzfragen, die Sie auf dem Server eingestellt haben, wunderbar da verpacken, auch mit einem differenzierten Rollen- und Rechtesystem. Für mich ist das so ein Tool, das, was ich so in meinem stillen Kämmerlein bearbeite, schreibe, dokumentiere, ändere, weiterentwickle, dann da auch hin zu hinterlegen und das auch jeweils den einzelnen Menschen zur Verfügung zu stellen. Das lohnt sich aus meiner Sicht sehr, sich einmal damit zu beschäftigen, weil die Dokumentation an sich dann nochmal lebendiger wird, auch im Unternehmen. Zur Live-Demo. Ich würde Ihnen gerne mal zeigen, wie so ein PDF aussieht. Wundern Sie sich nicht über den Firmentitel, das ist ein fiktiver Firmentitel. Die Menschen, die sich ein bisschen mit den Papieren des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik beschäftigen, sehe ich schon einige schmunzeln, die kennen das. Das habe ich mir einfach da geklaut. Ich weiß gar nicht, ob das so urheberrechtlich geht, aber ich dachte, damit Sie so sehen. Das ist einfach mal so ein PDF mit einer sehr ausführlichen Gliederung. Das ist nur ein Auszug aus meiner Original, die ich natürlich neutralisiert habe, keine Datenschutzverletzung, gekürzt. Sie werden nur lauter Rümpfe finden nachher in der Projektdatei. Aber dass Sie so sehen, das ist schon sehr aufwendig gebaut, und wenn verschiedene Leute an solchen Dokumentationen arbeiten, sie kriegen das wirklich on the fly zusammengefügt. Das macht Freude, damit zu arbeiten. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, bevor ich in die Demo gehe. Ich will noch mal was zu der Arbeitsstruktur sagen. Wenn Sie mit ASCII-Doc arbeiten, empfehle ich ausdrücklich so ein zentrales Verzeichnis. Ich nenne das ASCII-Doc. Jeder hat so seine eigene Systematik in seinem Dokumentenmanagementsystem. Da gibt es einen Unterordner Resources, und da liegt alles drin, was ich brauche für beliebige Projekte. Die greifen immer auf die gleiche Struktur zurück. Weil hier drin versteckt sich nämlich auch mit welchen Fonds, mit welchen Bildern. Also hier liegen auch die Firmenlogi drin. Und natürlich auch das ganze Thema Theming, äußere Erscheinung Ihrer Dokumente. Ja, das kann Sie also wirklich mit Corporate Identity Ihres Unternehmens alles sehr schön aufbauen. Das ist der erste Teil. Finden Sie auch Beispiele in dem Projektverzeichnis. Und dann innerhalb des jeweiligen Projekts gibt es ja diesen unsichtbaren Unterordner VS Code. Und da drin liegt die Task-JSON-Datei mit den ganzen projektbezogenen Aufgaben. Da werden Sie nachher auch Beispiele sehen. Zur Dokumentenstruktur. Man muss sich ein kleines bisschen umstellen, wenn man aus anderen Dokumentationswelten kommt. Die oberste Ebene mit einem Gleichheitszeichen ist der Dokumententitel. Das ist der Level 0. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass die Sektion 1, also in der klassischen Gliederung 1 Punkt, mit zwei Gleichheitszeichen beginnt und dann sich entsprechend runter aufbaut. Das ist ja dann, da muss man sich nur dran gewöhnen, ist ein bisschen ungewöhnlich. Das Zweite, ich werde das nachher etwas ausführlicher noch zeigen in der Live-Demo. Sie können für jede Datei einen Header definieren, direkt nach dem ersten Gleichheitszeichen und über Attribute und Werte verschiedene Dinge hinterlegen. Ich werde das nachher noch zeigen. Aber eins, was ich zum Beispiel sehr, sehr viel benutze, ist dieser sogenannte Doc-Status in Bearbeitung, sodass ich auch für alle anderen immer wissen, wo stehe ich denn mit diesem Dokument? Ist es in der Bearbeitung? Ist es freigegeben? Ist es freigegeben von der Geschäftsführung? Ist es im Überarbeitungsprozess? Ist es im Entwurfstadium, dass man das sofort markiert und dann diesen Wert ausgibt? Der erscheint dann jeweils auf dem Dokument. Sie werden das nachher auch sehen. Den Beispiel-Header mache ich jetzt aber lieber direkt in VS Code. Hier ist also mein Beispiel-Header für die Hauptdatei. Titel ist klar. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Das ist ja klasse. Ich liebe mein Dings. Das Ding habe ich vor 15 Jahren gekauft, funktioniert immer noch. Und ist sehr schön zu sehen. Okay, gut. Ist das groß genug für Sie? Soll ich es noch ein bisschen größer stellen? Ich hoffe, Sie können das einigermaßen, warte mal. So ist ganz gut, ne? Weil es so ein bisschen krisselig ist. Also, hier sehen Sie also eine Menge dieser Attribute, die ich benutze. Autor, E-Mail, alles trivial. Hier gibt es zwei verschiedene Pakete, sage ich das jetzt mal so, etwas leinhaft vielleicht, mit denen Sie Quellcode formatieren können, der auch farbig ausgegeben wird. Ich benutze diesen, es gibt noch einen anderen, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, gebe ich auch zu. Aber sehr hilfreiches Tool. Wir werden nachher auch ein Beispiel sehen. Sprache ist klar. Ich benutze auch die Icons, Titelseite. Und dann gibt es hier noch so ein paar Einstellungen, wie die Bilder bezeichnet werden, die Tabellen bezeichnet werden. Sonst haben Sie hier die englischen Titel und was es für eine Art von Dokument ist. Nämlich in diesem Fall will ich ja ein Buch erzeugen. Jetzt gehen wir eins weiter. Das sind hier meine Stati, die ich definiere. Hier ist übrigens ganz einfach definiert, mach mal hier ordentliche Silbentrennung. Das sind meine Hinweise, in was für ein Dokument arbeite ich eigentlich. Hier wird jeweils, wenn das Dokument erzeugt wird, das aktuelle Datum herausgegeben. Und hier hinten ist eine Definition, diese hier. Die ist wirklich klasse, die ist jetzt frei von mir so gewählt. Ich nenne die so. All Docs, das heißt, dieses Hauptdokument soll alle Filialdokumente einbeziehen. Fertig. Wenn der anfängt, das PDF zu erzeugen, holt er alles, was als Filialdokumente benannt ist, rein. Wenn ich mir hier den Kommentar wegnehme und hier hinten ist nur einfach ein Ausrufungszeichen, ist es die Anweisung, ich will nur das Hauptdokument sehen und nicht die Filialdokumente mit einbeziehen. Unsere Dokumentation ist so jetzt weit über 200 Seiten. Das ist dann auch ein bisschen nervig, sich das alles angucken zu müssen. Dieses, Sie werden wahrscheinlich eh nicht arbeiten, jeder von uns kocht ja auch nur mit Wasser, habe ich mir als Templates hinterlegt, habe ich einen kleinen Ordner, Templates, da liegt dann solche Sachen, daraus erzeuge ich mein neues Dokument, wenn ich anfange, ein neues Dokument aufzubauen. So, hier sehen Sie schon so ein paar kleine Hinweise, wie man, geh mal einen Schritt zurück. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Diese drei kleiner Zeichen sind schlicht und einfach ein Seitenumbruch. Hier heißt dieses Sect News, hier dieses Ausrufezeichen heißt, ich möchte jetzt für dieses Kapitel Hinweise keine Kapitelnummerierung haben. Ich sehe ja, nickt immer jemand schon so ganz, der kennt sich gut aus. Wunderbar, dann können Sie vielleicht nachher nochmal bei Fragen und Antworten vielleicht noch das eine oder andere mithelfen. Das ist klasse. Dann habe ich mir hier angewöhnt, ich rutsche mal ein bisschen runter, damit man es ein bisschen besser sieht. Geh mal ein bisschen tiefer, mal sehen. Komm mal ein bisschen tiefer. Wenn ich darauf verweisen will, dass es Filialdokumente gibt, habe ich in dem Hauptdokument einen Hinweis, ups, einen Schritt zurück, das war jetzt der falsche Knopf, einen Hinweis, dass es dieses auch als Einzeldokument gibt mit der Dokumentenbezeichnung. Diese Zahlen, die Sie hier vorne sehen, das ist unsere Art, wie wir ein Dokumentenmanagementsystem aufbauen. Da haben diese verschiedenen Präfixe, sage ich jetzt hier mal 90, eine bestimmte Bedeutung. 90 in dem Fall ist immer IT. Alles, was mit 90 beginnt, ist bei uns IT-Dokumentation. Was mit 40 beginnt, ist Mitarbeiterdokumentation und so weiter. Das heißt, ich mache mir hier, ist ein kleiner Formatierungsbefehl, bitte setze das in eine schmale Schrift, rechtsbündig, an den Rand der Seite, damit man weiß, dieses hier gibt es auch als Einzeldokument und das kann ich mir auch als Einzeldokument ziehen. Gehen wir noch ein bisschen tiefer. Falls Sie sich über dieses Pluszeichen wundern, das heißt einfach nur, füge eine Leerzeile ein. Ja, so ganz klein, einfach. Und das ist erstaunlich, ist, wenn man das hier so im Klartext hat und Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter hat, die sich dann doch interessieren dafür, ein bisschen in der Dokumentation mitzuschreiben. Das ist für viele sehr schnell verständlich. Mit LaTeX brauchen Sie nicht anfangen bei jemandem, weil die Kurve bei Lernkurve bei LaTeX ist zu hoch. Nochmal. Ich bin nach wie vor seit jetzt, weiß nicht, über 20 Jahren LaTeX-User. Ich habe damit schon Bücher gemacht, eine Menge wissenschaftlicher Veröffentlichungen mit unterstützt. Ich habe sie selbst nicht geschrieben, aber im Lektorat und im Setzen unterstützt. Hat alles seine Berechtigung, funktioniert wunderbar, aber das können Sie auch mit einem Menschen weiterentwickeln und weiterschreiben, der jetzt nicht unbedingt Programmierer ist und auch keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Was sehr schön gelöst ist in ASCII-Docs und diese ganz einfachen Dinger, hier gibt es einen Tipp, hier gibt es eine Notiz, hier gibt es eine Warnung und das wird in sehr schönen Bildchen ausgegeben. Die sehen dann so aus, wenn man hier, ich gehe jetzt mal hier runter, das sind diese Sachen hier. Ganz einfach, schnell und einfach, klar, gibt es verschiedenste Icons, die Sie benutzen können. Ich will Ihnen jetzt nicht alle zeigen, nur dass Sie so ein, so wie ich am Anfang gesagt habe, so einen Geschmack davon kriegen, was Sie damit anstellen können. Hier kann man deutlich einiges an Anmerkungen machen, dass Menschen sehen, aha, hier muss ich was tun. Und zum Beispiel auch, wenn man an Serverdokumentation denkt, Rollen und Zugriffsrechte am Server denkt, dann finden sich häufig hier solche Feuerzeichen, Finger weg, wenn du keine Ahnung hast. Ja, damit andere Leute auch nachvollziehen können, was da passiert. So, gehen wir mal ein kleines Stück tiefer. Hier haben Sie mal ein Beispiel dafür, wie Dokumente eingebunden werden. Hier ist die Definition. Wenn das Attribut AllDocs definiert ist, also kein Ausrufungszeichen hat, dann hol die Datei mit rein und binde sie ein. Wo man manchmal ein bisschen aufpassen muss, ist bei den Überschriften. Bei einem Filialdokument, was auch als Einzeldokument ist, fange ich natürlich mit zwei Gleichheitszeichen an, um eine entsprechende Überschrift aufzubauen. Ah, okay. Sonst, wenn Sie eine Frage haben, sagen Sie. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt, manchmal hole ich mir Überschriften zweimal. Einmal steht sie im Originaldokument, einmal hier, um dann hier so ein bisschen besser, konsistenter in der Gliederung zu bleiben. Was ein bisschen, warte mal, da muss ich mal hier hinspringen. Gehe nochmal hier rüber. Das ist nämlich das Hauptargument für mich, warum wir uns auch dafür entschieden haben oder warum ich das, als ich das vorgeschlagen habe, dass dem zugestimmt worden ist. Ich kann einzelne Dokumente rausgeben an einzelne Leute, ohne Sicherheitsinformationen zu veröffentlichen. Das ist der Vorteil auch von diesem ganzen Filialdokumentensystem. Ich kann alles sauber durchdokumentieren, ich kann alle kritischen Dinge aufschreiben und wenn ein bestimmter Mitarbeiter nur ein bestimmtes Dokument braucht, hole ich mir das Einzeldokument, mache da ein PDF draus, fertig, hat er das. Das habe ich gerade erklärt, wie man das in den Dokumenten macht, zeige ich gleich noch. Sie haben ja gesehen, wir haben diesen Include-Befehl hier und dann definiere ich einen Tag, mit dem ich auch dann im Filialdokument einen Anfang und ein Ende definieren kann. Sobald ich dem Tag einen neuen Namen gebe, kann ich auch aus Filialdokumenten einzelne Blöcke rausnehmen und sie wieder in ein anderes Dokument setzen. Das ist sehr gut gelöst, völlig einfach zu verstehen und ist auch für Nicht-Programmierer merkbar und verständlich. So, warte mal, jetzt brauche ich den Knopf hier. Was ein bisschen irritierend ist, da habe ich einen Moment gebraucht, das zu begreifen, das ist, wenn Sie Quellen einbinden. Wer aus der LaTeX-Welt kommt, weiß, sobald ich hier so einen Block definiere, Achtung, jetzt kommt Source Code, ist alles hier drin Source Code. Das ist bei ASCII-Doc ein bisschen anders gelöst, weil Source Code wird so definiert. Sie sagen, das ist Quelle, Sie sagen, was für eine Art, Sie können also Python oder ASCII-Doc oder Bash, was auch immer, Bash-Programmierung, ein Skript. Dann kommen diese vier Bindestriche und dann fängt der Code an. Soweit so klar. Nur, wenn ich hier einen Include-Befehl reinsetze, wird das plötzlich ein bisschen durchbrochen, finde ich, die Systematik, weil dann versteht ASCII-Doctor, aha, hier soll ich einen Quellcode reinziehen. Das ist dann kein Quellcode. Das muss man nur einmal begriffen haben, dass es hier so eine kleine Stolperstelle gibt, aber dann funktioniert das wunderbar und man kann das auch sehr schön sehen. Ich habe das hier mal in dem, Filialdokument, müssten wir ganz am Ende, das muss ich mal schnell selber suchen, wir springen mal ans Ende, damit Sie mal sehen, wie das aussieht. Darstellung, Miniaturen. Na, dann sieht man das schneller. Das sollten hier ganz am Ende sein. Na, komm. So. Ich hoffe, Sie können es sehen. Hier können Sie einmal schon sehen, das ist das, was ich mit diesem, am Anfang mit welchem Quell Highlighter, Source-Highlighter, mal wie sie arbeiten, dass man hier schon mal das entsprechend mit Farben hinterlegt hat. Ist nicht so schön zu sehen, für so grisselig. Geh mal ein bisschen hier rüber. So. So. Das ist dann ein Teil, zum Beispiel jetzt aus der Task-JSON-Datei hier reingezogen, wo man sehr schön auch dann den einzelnen Teil des Quellcodes nachvollziehen kann, was passiert hier eigentlich genau. Und das ist sehr übersichtlich dargestellt. Gehen wir mal hier zurück. Also das ist etwas, was man beachten muss bei ASCII-Doc, hier mit zu verstehen, wenn ich hier den Include-Befehl habe, bedeutet das was anderes. Man würde ja erwarten, wenn ich das schreibe, dann kommt das einfach raus, aha, so muss das aussehen. Nein, dann kommt erst die Quelldatei tatsächlich rein. Okay, da sind wir schon zu weit einen Schritt. Ja, bitte? Sie stellen mir jetzt eine Frage, die ich auf Anhieb nicht beantworten kann. Der Spruch heißt ja eigentlich, ich war froh, dass ich die Frage sofort beantworten konnte. Ich antworte, ich weiß es nicht. So, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich habe da ein bisschen getüftelt dran. Deswegen weise ich darauf hin, weil das ist so eine blöde Falle und man kriegt einen Schreianfall. Und vor allen Dingen merkt man ja immer das, wenn Sie unter Termindruck sind und die Sachen fertig werden müssen. Ja, also. Das nur hier nochmal an dem kleinen Beispiel. Wenn Sie da fragen, spannende Frage, kann ich nur mitnehmen. Also für mich auch selber nur mitnehmen. Wo wollte ich hin? Hier wollte ich nochmal hin. So, Sie sehen schon, dass das, was ich jetzt hier so als Muster gebracht habe, ist so ein Beispiel, wo IT-Grundsicherung, Programmierung, Samba-Config-Dateien, File-Server, alle das sich in einem großen Dokument am Ende wiederfindet, sodass jemand, der kommt, also ich falle morgen aus, dann muss er sich nur mal durch die 180 Seiten oder so ungefähr wühlen. Dann hat er sofort einen Überblick, was ist hier passiert, was ist der letzte aktuelle Stand, kann das vergleichen mit dem, was bei uns in den Servern auch tatsächlich rumliegt und hat eine Chance, da einzusteigen. Das ist so wirklich, ich muss mal sagen, auch, Sie sehen es ja an meinen Haaren, das ist so ein echtes Problem. Wie gibt man sein Wissen so weiter, dass andere Menschen in der Lage sind, darauf zuzugreifen? Also wenn ich jetzt mal hier in so jüngere Gesichter gucke, sie müssen plötzlich bei uns morgen im Spreewald antreten, kriegen dann einen netten Job und sagen, geil, habe ich, freue ich mich. Und dann stehen sie da vor so Kisten und wissen nicht was. Das ist so die Kunst, das so zu versuchen aufzubauen, weil es nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie wissen, wie der File-Server administriert ist, wenn Sie das Gesamtsystem nicht sehen. Ja, dann sind Sie ja nur in so einem Kästchen drin. Sie müssen ja gucken, was bedeutet das fürs Unternehmen? Was für Geschäftsprozesse werden da abgewickelt? Warum sind die wie gegeneinander abgegrenzt? Und da muss ich Ihnen wirklich sagen, Sie merken, ich bin da auch wirklich begeistert. Das hilft sehr, wenn man so ein einfaches Tool hat. Und ich finde, ASCII-Doc, die Lernkurve ist schon ein bisschen, für ASCII-Doc, da ist schon ein bisschen. Aber sie ist am Ende letztendlich einfach und andere Menschen können da ziemlich gut mit umgehen. Ich mache das mal hier im kleinen Moment kleiner. Ups, nein, das war der falsche Knopf. Weil das Schöne in VS Codium oder VS Code ist, wenn Sie diese ASCII-Doc-Plugins benutzen, Sie haben gleichzeitig, Sie kennen das ja, dass man den Quelltext und das was Ergebnis nebeneinander legen kann. Das ist sehr schön, man sieht schon mal, wo was ist. Bei großen Hauptdokumenten mit vielen Filialdokumenten ist das leider nicht immer synchron. Das kann mal sehr verwirren. Da hilft es wirklich, die Filialen auszuschalten und sich die Filialen extra anzugucken. Kleiner Schlenker, hat sich jemand von Ihnen schon mit Plant UML beschäftigt? So grob, so als Idee, ja, so einzelne. Das ist ein Tool, was mich ziemlich, ich mache das mal hier auch, wir machen den mal hier weg, dann machen mal das Ergebnis auf. Da brauche ich jetzt einen kleinen Moment. Ich finde, das ist wirklich ein schönes Tool, um, ja, bitte? Ja. Ja, das Ding, man fragt sich zwischendurch, ob das schon ausgereift ist. Ja, ganz ehrlich. Aber ich weiß manchmal auch nicht, das ist zum Beispiel jetzt auch sowas. Sie sehen ja, das, was der da anzeigt, ist zurzeit alles auskommentiert. Ne? Eigentlich fängt es hier an. So, warum das trotzdem da angezeigt wird, ist mir auch nicht ganz klar. Das ist jetzt hier ein sehr vereinfachtes Schaubild über das Netzwerk in der Geschäftsstelle. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht Firmeninformationen in die Welt streue, wo mir die Geschäftsführung hinterher in den Hintern versohlt. Das ist ja auch klar. Aber ich finde das schon sehr hilfreich, gerade wenn ein neuer Kollege zu uns kommt und sagt, wie seid ihr denn eigentlich aufgebaut? Wie strukturiert sich das? Wer darf per VPN von außen auf die Geschäftsstelle zugreifen? Wo kann der hin? Sowas mit einfachen Grafiken, das schafft Plant UML. Bitte frag nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe. So, ja, das gehört leider auch dazu. Aber man sucht ja ein Tool, das gehört ja auch zu Dokumentationsprozessen. Und deswegen bin ich in der Zwischenzeit so von ASCII-Doc so eingenommen. Man braucht konsistente Prozesse und konsistente Werkzeuge, dass ich aus einer Oberfläche das dokumentieren kann, was ich tue und nicht mich dauernd mit den Werkzeugen rumärgern muss. Ja, Sie haben natürlich zu Recht darauf hingewiesen, das ist so manchmal ein bisschen, gibt aber eine relativ hilfreiche, kann man da schon Community sagen, die einem doch manchen Tipp gibt. Zum Beispiel, also am Anfang waren so ein paar Sachen, die waren so schwachsinnig, ich habe das nicht rausgefunden, ich habe mich wirklich dort gesucht, bis man hier, warte, da musste man jetzt nur so ein kleines Ding reinsetzen, Moment, das kommt hier gleich am Anfang, und zwar musste man dieser Befehl hier, der war fast lebensrettend, Hide Stereotype, ja? Dachte ich, aha, okay, das hätte mir mal einer sagen sollen, weil sonst sind hier so komische Bildchen und Grafiken und was, das verwirrt mir, als dass das irgendjemandem hilft. Nur so ein kleiner Schlenker darüber. So, wie spät haben wir es? 10.38 Uhr. Boah, wir liegen ja ganz gut. Was ich aber noch kurz hinweisen will, es gibt die Möglichkeit, mit Themes die Dokumente zu gestalten. Ich weiß nicht, ob das meine Faulheit ist oder meine Unfähigkeit oder meine Unwissenheit, aber man hat ein bisschen Mühe, da einzusteigen. Und wenn Sie sich anfangen sollten, mit dem Thema Theming zu beschäftigen, also Gestaltung Ihrer PDFs für Ihre Firma passend, dass auch die Geschäftsführung sagt, hast du fein dokumentiert, sieht ja hübsch aus. Ja? Ich kann nur ausdrücklich empfehlen, gehen Sie hier als allererstes hier rein. Zu GitHub, da gibt es ein Basic-Theme, das ist so ein Riesending. Da steht im Grunde alles drin, was Sie aber so in der Dokumentation nicht so unbedingt finden. Das Theming, ich zeige Ihnen das mal, damit Sie das auch mal gesehen haben, ist, ich vermute mal, viele von Ihnen sind ein bisschen vertraut mit HTML oder HTML und CSS vor allen Dingen. Ich zeige Ihnen das mal hier für die Frostcon. Jetzt müssen wir hier mal eine Menge Zeug zu machen, sonst sehen Sie es nicht mehr. Dann machen wir das hier zu. Und den schieben wir mal hier rüber. So. Das sieht ja schon, wenn Sie gucken,
ziemlich nach CSS aus. Es ist so gut auch wie CSS.
Es gibt ein paar Sachen, die sind verwirrend. Zum Beispiel, warum wird das hier mit Unterstrich geschrieben, statt mit Bindestrich wie im Original CSS? Egal. Es lohnt sich, da mal reinzugucken, sich das wirklich Standardding zu nehmen und in aller Ruhe durchzuarbeiten und Stück für Stück für sich anzupassen. Ich bin den umgekehrten Weg gegangen. Ich habe gedacht, naja, CSS kannst du doch. Hab's angefangen selber zu schreiben und dann stolpert man leider manchmal an so einen bösen Fallen wie das da. Ja, also dass Sie das nur mal gesehen haben, ich weiß gar nicht, einerseits, ich benutze das jeden Tag. Es ist mein tägliches Werkzeug, wirklich. Ich mache in LaTeX hauptsächlich nur noch Geschäftsbriefe, ich mache bestimmte größere Werke damit, will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber so mein Alltagswerkzeug ist das hier geworden. Die Lernkurve ist relativ klein, aber man hat manchmal, wenn man an so Details arbeitet und sei es nur, dass die Chefin kommt und sagt, ist ja schön, aber warum ist das Logo nicht auf jeder Seite, so wie so ein Wasserzeichen, ja? Dann denkt man immer, ja, kann man jetzt machen, aber das ist zu teuer, aber man macht es dann trotzdem. Und da hat man manchmal ein bisschen Probleme, das hinzukriegen. Kriegt man alles hin, sieht auch dann ordentlich aus. Muss man aber wissen, dass man da ein bisschen sich reintüfteln muss. Ich will Sie nicht entmutigen, ich will nur einfach sagen, es gibt so Klippen, die sind normal. Jetzt sind ja Menschen dabei, habe ich schon gehört, Debian-Entwickler und so weiter, die das vielleicht sich ein bisschen schneller und leichter erschließen. Ich als Praktiker und Pragmatiker, Sie sehen ja, die Ergebnisse sind schon ganz ordentlich, habe dann manchmal da so ein bisschen Kipplichkeiten. Es lohnt sich aber, sich damit zu beschäftigen. Und es gibt wirklich schöne Ergebnisse, vor allen Dingen, was mir so gut gefällt, wenn ich das einmal definiert habe, ob ich ein Filialdokument mache oder das Hauptdokument, wo alle drin sind. Es hat immer das gesamte, wie heißt es heute, CI, also die Identität des Unternehmens, also immer auch vom Außen her zu sehen. Alle verstehen sofort, wo sie hingehören. Das ist sehr, sehr, sehr schön gelöst. Man muss sich ein bisschen einfummeln. Was sich auch lohnt, ist, sich mit den Schriften zu beschäftigen. Das ist ein bisschen fummelig, aber bringt eine Menge. Und ich gehe jetzt mal hier unten runter. Da sind wir schon auf der Titelseite. Ich muss jetzt nur mal versuchen, hier zum Beispiel dieses Admonitions. Das sind die Sachen, wo man dann diese Warnsymbole hat oder die Hinweis- und Tippsymbole. Jetzt gehen wir mal, ich will eigentlich nur mal in die Tabelle, haben wir auch. Ach, Tabellen habe ich gar nicht gezeigt. Das ist auch was sehr Schönes. Sie sehen, das ist hier ein bisschen ähnlich aufgebaut, wenn Sie mit HTML, statischem HTML arbeiten. Sie haben ja so ein Footer, dann können Sie hier genau definieren, wie der aussehen soll. Sie können ihm auch sagen, er möchte an bestimmten Stellen bestimmte Informationen auswerfen. Die wären auch ordentlich wie in einem Buch entsprechend gesetzt, einmal links, einmal rechts. Das ist alles sehr schön gelöst und sehr einfach aufgebaut. Tabellen. Das war übrigens ein Argument. Moment, das ist der falsche Knopf, wir müssen nochmal hier hin. Das war übrigens ein Argument, warum ich gerne mit ASCII-Doc arbeite. Wer schon mal eine Tabelle in LaTeX gemacht hat, etwas komplexerer Art, kann auch verzweifeln mit den vielen kaufmännischen Unzeichen. Dann hast du mal wieder ein Backslash vergessen, dann hast du wieder Kompilationsfehler und dann kriegt LaTeX schlechte Laune. Und du als Mensch, der die Dokumentation schreiben soll, kriegst auch schlechte Laune. Das ist hier viel einfacher gelöst. Sie müssen das nicht tun, das ist so meine Art. Ich fange einfach an mit zweieckigen Klammern und sage, das sind meine Spalten. Weil ich das ja ins firmeninterne Wiki bringen will, habe ich mir gleich so ein Zehner-System ausgedacht. Das heißt, ich weiß nachher in dem CSS von dem Bookstack sind das 20%, 30%, 20%, 30% von der Spaltenbreite. Ja, weil er das ja entsprechend anpasst. Bookstack ist natürlich auch responsive, das heißt, es passt sich allen Endgeräten an und so weiter. Das ist einfach der Trick. Die Options Header heißt nichts anderes, mache immer Spaltenüberschriften. Fertig. Das ist der Beginn einer Tabelle, senkrechter Strich, drei Gleichheitszeichen, wieder ein senkrechter Strich und jeder senkrechter Strich ist eine Spalte. Und ich schreibe rechts daneben, was in der Spalte steht. Ganz einfach. Geht relativ schnell. Versteht auch jemand, der kein LaTeX kann. Das kann man ganz systematisch aufbauen. Ich habe eine Sachbearbeiterin in einer Buchhaltung, die in Excel extrem fit ist. Die hat sich da reingefummelt und schreibt jetzt ihre Dokumentation für das, was sie an ihren komplizierten Excel-Tabellen baut, da rein und kommt damit super klar. Manchmal gibt es ein kleines Problem, wenn das PDF nicht so aussieht, wie sie wollte, aber das sind dann eher so Schönheitsfragen. Ne? Sie kennen ja Buchhalterinnen oder Buchhalter, die dann so einen Perfektionismus entwickeln. Und da musst du da als Entwickler da gucken und sagen, gut, okay, wir machen das auch noch. Aber das ist wirklich schön und die Tabelle endet damit. Fertig. Egal wie groß und wie klein sie ist, das Ding ist so übersichtlich strukturiert und damit kann man wirklich unglaublich viel Informationen, sehr, sehr schöne Tabellen packen. Das macht richtig was her. Es entwickelt sich schnell, sie schreiben schnell. Das macht wirklich viel Freude. Und dieses kleine Pünktchen ist immer die Tabellenbezeichnung. Da steht dann unten Tabelle Doppelpunkt 1.1, 1.2, je nachdem, wie es im Kapitel aufgebaut ist, 5.7. Und dann steht da drin IT-Infrastruktur-Wohngruppen. Sie sehen, ich komme von so einem sozialen Träger. Ja, da leben Menschen in Wohngruppen. Also, das ist wirklich sehr hilfreich, sehr flott, sehr schnell und macht Menschen auch Spaß, auch mir Dokumentationen zu schreiben. Weil man einfach arbeiten kann, wie man das gewöhnt ist. Gucke ich mal noch, ob hier noch eine schöne Geschichte ist. Hier unten noch, das ist meine Art oder unsere Art, das ist ja nicht bloß meins, unsere Art, wie wir unsere Dokumenten, unser Dokumentenmanagementsystem aufgebaut haben. Es gibt am Ende immer diese Information, in welcher Version arbeite ich, was für eine Bemerkung gibt es für diese Version in Bearbeitung, der neueste Stand, Umbau des Servers, was auch immer Sie wollen. Von wann ist das und wie ist der Dokumentenstatus? Ist das Ding freigegeben? Ist es freigegeben von der Geschäftsführung und so weiter? Das ist wirklich sehr hilfreich. Das sind hier nur so kleine Spielereien, damit die Kollegen, die damit arbeiten, wissen, welche schönen Icons sie noch benutzen können. Wenn sie sich das dann nämlich angucken, dann wissen sie, ach, guck mal, das, so sieht das, die könnte ich ja alle noch benutzen hier, weil auch Kollegen sagen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Deswegen habe ich die so unten stehen lassen, damit jeder sich das daraus picken kann, was er will. Wenn das Dokument freigeschaltet wird, wird es natürlich alles auskommentiert. Ist ja klar. Ne? Gut. Das ist auch eine kleine Tabelle, die gehört mit zum Dokumentenmanagement. Was auch in Tabellenform sehr schön zu machen ist, und hier können auch entsprechende Links reingesetzt werden. Die Links sind auch ganz einfach zu setzen, weil wir immer auch gleich sagen, dieses Dokument hat noch Zusammenhänge mit anderen Dokumenten. Ach so, ich muss immer hier bleiben wegen der Kamera. Es hat auch Zusammenhänge mit anderen Dokumenten, weil so ein Unternehmen ja eben nicht aus einem Dokument allein besteht. Und manchmal ist ja wichtig, das ist ja schön, dass man das gelesen hat, aber das versteht man erst, wenn noch ein weiteres Dokument daneben gelegt oder vorher oder hinterher gelesen worden ist. Und das versuchen wir, und das versuchen wir auch mit dieser Art der Dokumentation zu machen. So, 10.47 Uhr, ich glaube, ich bin ziemlich gut in der Zeit. Ich hoffe, Sie haben so eine Idee gekriegt, was man damit anstellen kann. Ich wollte jetzt hier keinen Programmierkurs draus machen, weil ich glaube, das ist relativ übersichtlich und schnell nachvollziehbar. Es gibt genug Musterbeispiele. Ich stelle heute Mittag ungefähr in GitHub, können Sie das sehen, unter Frostcon 2023, mal so eine Projektdatei. Da ist ein paar, da ist das Theming für hier heute drin. Ich habe mal so ein paar Hauptdokumente, ein paar Filialdokumente. Das sind eher so Rümpfe, klar. Aber dass Sie so eine Idee kriegen, ach, so könnte man es tun. Sie können es sich angucken, Sie können sagen, das ist alles Mist, mache ich anders. Sie können Teile übernehmen, fühlen Sie sich frei. Aber ich habe immer gelernt dadurch, dass ich anderen Menschen über die Schulter schauen konnte und die auch freiwillig gesagt haben, guck mal hier, man könnte es auch so lösen. Und dann kann man Entscheidungen treffen. Also bis hierhin erstmal vielen Dank. Aber bevor wir das hier ganz aussteigen, will ich Ihnen noch mal kurz ein paar Dinge noch sagen, wo Sie was finden, weil das ist noch wichtig. Sie kennen das. Früher hieß es immer Too long didn't know it. Heute heißt es ja Too long didn't see. Alle Videoschnipsel, die nicht länger als 30 Sekunden sind, guckt sich keiner mehr an. Glaube ich nicht. Ich will Ihnen nur sagen, deswegen habe ich Ihnen das hier ziemlich ausführlich gemacht. Es gibt in der Zwischenzeit wenige, aber sehr gute Videos auf YouTube. Ich habe mir auch erlaubt, auf hierher bei Udemy gibt es auch ein Ding, was relativ gut ist hier für IntelliJ. Gucken Sie, was Sie davon nutzen können. Der Alexander Schwarz ist für mich wirklich ein großer Lehrmeister. Kann ich ausdrücklich empfehlen, sich den anzusehen. Hier drunter gibt es dann noch die Sachen zu Antora, wenn Sie da entsprechend auch Entwickler sind. Der Ralf D. Müller, ich finde ihn ein bisschen trocken, aber es ist ziemlich gut, sich mal mit dem Thema Doc-Tool-Chain zu beschäftigen, wenn man noch am Anfang seines Berufslebens steht, lohnt sich auch anzugucken. Und dann ist etwas, ich habe mir meinen schönen Mac mit M1-Prozessor geleistet, aber das System da zu installieren, war die Hölle. Und dann bin ich auf diesen Mann hier gestoßen, der für, glaube ich, 35 Euro so ein fertiges Skript anbietet, was eine Dreiviertelstunde ackert und der das gesamte System auf dem M1 aufbaut, was ich vorher auf dem ganz normalen Intel-Chip bei Apple hatte und es lief, aber nicht mehr auf M1. Nur so als kleiner Hinweis, falls jemand so wahnsinnig ist wie ich, so ein Ding dazu fahren, da finden Sie auch noch eine Lösung. So, jetzt bin ich aber durch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben eine Idee gekriegt. Jetzt Fragen, Hinweise, Diskussionen. Hinten gibt es ein Mikrofon. Bitte benutzen Sie das auch. Wollen wir das rumreichen? Soll ich das rumreichen?
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar kann man analog zu dem HyperRef-Paket in LaTeX eine Verschlagwortung vornehmen, die zwar nicht im Text offenkundig auftaucht, aber von Dokumentenmanagementsystemen erfasst werden kann zur besseren Kategorisierung.
Also Sie meinen, Sie, oder du, Sie, ja, ich bin immer noch so trainiert auf das Sie.
Von mir aus gerne du.
Hinten Index, Schlagwortindex, Sachverzeichnis?
Nee, ich meine, dass man im Dokument Schlagwörter angeben kann.
Ja.
Als Metadaten. Die man auch aufrufen kann.
Im Sinne von Glossar? Du, ich wollte noch mal fragen, welchem Sinne? Im Sinne von Glossar?
Nee, auch nicht.
Ja.
Sondern eine Verschlagwortung, die nicht im Text auftaucht als
ja.
Schrift,
ja.
Die aber von Systemen als Metadaten gelesen werden kann.
Ja.
Analog bei LaTeX das HyperRef,
was man hier im PDF man, auch sehen kann.
Kann man ja auch eine Verschlagwortung angeben,
richtig?
Die in den Metadaten auftauchen, aber nicht im Text aufgezählt werden.
Müssten Sie genauso wie ich recherchieren, weil okay. Wir es bisher nicht gebraucht haben. Ich weiß, dass es geht. In LaTeX kann man das wunderbar auch einsetzen. Aber ich komme wirklich aus dem Unternehmen. Das muss ganz pragmatisch laufen. Ich würde auch eher sagen, dass ASCII-Doc, ich will dem nicht ungerecht gegenüber sein, aber das ist jetzt, wenn ich eher wissenschaftlich arbeite, auch mit solchen Dingen, würde ich immer eher sagen, dann geh zu LaTeX. Das ist hier sowas wirklich für, deswegen ist das auch so ausgeschrieben, für die Leute, die draußen in den Unternehmen zusehen müssen, wie sie ihr Zeug dokumentieren, wo sie am Ende Reportings machen müssen, wo sie dem Kollegen erklären müssen, warum sie was wie im File-Server eingestellt haben, warum der Mist schon wieder nicht funktioniert, was die Grundlagen dazu sind, wie sie ihre Server-Virtualisierung aufgesetzt haben und so weiter und so weiter. Und da ist das wirklich ein schnelles, handhabbares Tool. In diese Tiefen bin ich nicht reingegangen. Das sage ich auch ganz offen. Weil es nicht nötig ist für den, der draußen im Unternehmen arbeitet. Ja?
Okay, vielen Dank.
Bitte.
Einfach einen Kommentar nehmen und dann rausgreppen. Den Kommentar sehe ich dann nicht in dem Dokument und der Grepp holt mir das in mein Management-System. Das ist der Vorteil, weil das Ding ist ein reiner ASCII-Text.
Ja.
Damit kann ich alle Texte, die ich hieß, nehmen, die ich sonst.
Wäre so ein schöner, sowas zum Coden gemeinsam, ne? Ein paar Notebooks nebeneinander liegen. Gut, okay, bitteschön.
Genau, was ich fragen wollte, wie ist der Zusammenhang zwischen ASCII-Doc und Bookstack? Also kann man die Sachen exportieren ins Bookstack oder
ja. Wie
werden Änderungen aus Bookstack wieder ins ASCII-Doc
importiert? Das ist, also ich sage mal, Moment, wie meine Toolchain heißt es ja heute so ist. Ich schreibe mein ASCII-Doc so, wie ich es immer schreibe, mache dann mit Pandoc daraus strikten Markdown. Also wirklich strikten Markdown. Das ist alles nackt. Und das geht, weil Bookstack macht entweder einen VisiVig-Editor oder einen echten Markdown-Editor und dann ziehst du da rein. Das kann man sicherlich automatisieren, ganz sicher. Habe ich mir bisher so noch nicht vorgenommen, weil es bisher auch so nicht notwendig war. Weil es, wissen Sie, wir haben jetzt eine Menge Innovation bei uns im Unternehmen reingebaut. Gerade auch jetzt fangen die Kolleginnen und Kollegen an, sich mit dieser Wiki-Software zu beschäftigen. Sie merken den Sinn, sie merken das, wie es funktioniert. Und das ist ja auch was, was man als Admin in so einem kleinen und mittleren Unternehmen ja auch immer sehen muss. Sind denn meine Endnutzer überhaupt bereit, sich auf sowas einzulassen? Das gehört dazu. Das ist ja nicht bloß, ich bin ja nicht da für mich, ich bin ja da für Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und da versuche ich dann zu sagen, guck mal, dann sagen, ja, das hätte ich gern geändert, dann mache ich noch die Prozesse. Besser wäre natürlich, wie jetzt bei der Kollegin aus der Buchhaltung, die schreibt ihre Dokumentation weiter, sie drückt auf irgendeinen Knopf und schwuppdiwupp ist es auch im firmeninternen Wiki drin. Aber so weit bin ich noch gar nicht gekommen, weil es immer dazu gehört für mich, heute in der IT die Leute mitzunehmen. Weil du musst es auf viele Schultern, ja, 5 Minuten noch, danke. Du musst es heute auf viele Schultern verteilen, weil wir viel zu wenig Leute sind. Ich habe mal letztens einen Kollegen getroffen, der gesagt, uns gibt es nur noch in homöopathischen Dosen. Stimmt auch. Das ist der Punkt. Und deswegen versuche ich, so eine Breite zu erzeugen. Und da ist, glaube ich, ASCII-Doc ein Weg für. Ja? Gut. Hier ist noch das Mikrofon. Warte mal. Ich muss ja wieder an meinen Platz.
Wie kann ich in ASCII-Doc an dieser Stelle einen Seitenumbruch verhindern?
Nochmal bitte?
Ja, in ASCII-Doc.
Ja.
Wie kann ich an dieser Stelle einen Seitenumbruch verhindern?
Also ASCII-Doc hat, glaube ich, einen ziemlich guten Algorithmus, die Seitenaufteilung zu organisieren. Nicht so perfekt und so wirklich klasse wie LaTeX, muss man klar sagen. Ich habe eher den Punkt zu sagen, ich möchte einen Seitenumbruch haben. Ja? Aber das ist so ein, wie immer, so ein Layout-Gefühl, was brauche ich? Und Layout ist ja für mich auch immer etwas, wie führe ich einen Benutzer? Wie kann ich dem helfen, meine Gedanken, so wie ich sie strukturiert habe, so nachzuvollziehen, dass er Nutzen davon hat? So baue ich auch ein Layout auf. Aber einen Zeilenumbruch verhindern, habe ich nicht mit beschäftigt, muss ich klar so sagen. Ich habe eher geguckt, wie kriege ich einen reingefügt, damit mein Adressat, meine Adressatin sagt, habe ich verstanden und auf der nächsten Seite kommt erst das neue Thema. Hm? Okay? Wir haben noch 2-3 Minuten. Noch eine Frage? Man soll ja mal so 30 Sekunden warten. Und nicht ungeduldig sein. Bitte? Ja. Ein Mikrofon brauchen wir noch. Können wir das Mikrofon noch nach hinten?
Eigentlich nur ein kleines Statement. Also ja. Ich bin auch ein großer Fan von ASCII-Doc und wir in einem Open-Source-Projekt, wir haben unsere ganze Webseite mit ASCII-Doc aufgebaut.
Ja.
Weil wir definitiv kein Content-Management-System wollten.
Ja.
Also deswegen haben wir einfach einen Git-Hook gemacht.
Ja.
Und wenn man pusht, dann wird es auf der Webseite durch ASCII-Doc durchgejagt und sofort online gestellt.
Ja, wunderbar. Aber vielen Dank, dass Sie darauf hinweisen. ASCII-Doc hat wirklich eine super Schnittstelle zum Export in HTML. Das muss man sagen. Und die liefern auch automatisch das CSS dazu mit. Das ist wirklich klasse gemacht. Und wenn Sie oder ihr so ein Open-Source-Projekt seid, dann könnt ihr auch anders damit umgehen.
Genau,
ich muss aber mit Endanwendern umgehen können und deswegen geht das in Bookstack rein. Da muss jeder seinen Weg finden. Aber ich finde es wichtig, dass Sie nochmal darauf hinweisen, es gibt einen super Export in HTML. Großartig
gemacht. Und da auch noch diesen Hinweis, auch wir haben die Sache mit dem Kommentar genutzt, den der Kollege auch hingewiesen hat.
Also ja.
Wir haben bestimmte Kommentare und dann haben wir ein Python-Skript, mit dem wir noch bestimmte Processing an, der parst die Seiten durch und macht dann noch irgendwelche Magic. Da kann man sich also wunderbar reinhängen, wenn man noch einen kleinen,
ja.
Zum Beispiel, wir haben große Navigationsmenü, wir haben dann spezielle Kommentare und dann greift der Menügenerator das auf und generiert noch ein großes Menü raus. Kann man wunderbar machen.
Kann man wunderbar machen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, bitte nochmal, ich bin wirklich LaTeX-Freund, ich habe viel gemacht mit LaTeX, aber hier zeigt sich, dass ASCII-Doc ein neues Potenzial, kann man das so sagen? Ein neues Potenzial bringt, gerade wenn es darum geht, die unterschiedlichen Informationssysteme miteinander zu verknüpfen. Und das finde ich das Interessante an ASCII-Doc. Ja, deswegen hat es sich für mich gelohnt und auch für uns gelohnt, sich da richtig reinzuwursteln und zu gucken, wie kriegen wir das für unsere normalen Geschäftsprozesse so organisiert, dass wir sagen können, wunderbar, damit können wir leben, das verstehen wir. Und ich muss ja immer damit von ausgehen, ich bin eines Tages weg und da müssen ja andere Leute in der Lage sein, das zu pflegen und weiterzuwarten. Und der Nächste, der kommt oder die Nächste, sagt, ach, kann ich ja wunderbar drauf aufsetzen. Und das ist aus meiner Sicht das Bestechen an ASCII-Doc. Jetzt habe ich schon zu viel Werbung gemacht, aber Sie nicken ja so freundlich. Ich glaube, das ist das Spannende an dem Ding. Okay, 10:59 Uhr, wir sind durch. Gut, dann danke ich Ihnen herzlich, wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit.